ARD. SWR 2 Forum.
Bedroht, verletzt, erstochen. Was tun gegen Messergewalt? Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Am Bahnhof in Bruchsal wird ein Mann mit einem Messer schwer verletzt. In einer Wohnung in Ulm stirbt eine Frau bei einem Messerangriff. Die Polizei schießt auf den Täter. In Hechingen wird ein 22-Jähriger zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er mehrfach auf einen Bekannten eingestochen hat. Meldungen aus den letzten 2 Wochen zu finden auf den Nachrichtenseiten des SWR, die zeigen, ja, was eigentlich? Während die einen behaupten, die Zahl der Messerangriffe nehme dramatisch zu, vor einer neuen Messerkultur warnen, sprechen andere von Einzelfällen und von medialer Verzerrung. Es ist eine Debatte mit vielen Reflexen und wenig Fakten, die aber, so viel es sicher, Menschen umtreibt, aufbringt, empört, im Zweifel dazu führt, dass sie sich im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlen. Also, das Messer als Waffe, wie gefährlich ist das Problem? Wer sind die Täter? Und wie kann der Staat, kann die Polizei uns schützen? Darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit dem Gewaltforscher Professor Dr. Dirk Bayer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, mit Ahmad Mansur, Psychologe und Buchautor, und mit Stefanie Loth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Frau Loth, ein Mann wird am Bahnhof mit einem Messer verletzt, ein Täter sticht in der Wohnung auf eine Frau ein, ein Streit unter Bekannten eskaliert. Diese Beispiele, die ich da am Anfang aufgezählt habe, sind das typische Fälle von Messergewalt, die Sie und Ihre Kollegen bei der Polizei erleben?
Ja, tatsächlich sind sie das. Wenn auch die Frage der Häufigkeit an der Stelle natürlich nur eine relative sein kann, weil jeder Angriff für das oder die Opfer natürlich die schlimmste Tat überhaupt ist und dass sich deshalb die Häufigkeit für die Einzelnen überhaupt nicht in der Wichtigkeit ausdrückt. Aber für uns sind alle diese Taten sehr, sehr schlimme Taten und wir haben da auch durchaus ein paar Forderungen dazu.
Der Bundesvorsitzende Ihrer Gewerkschaft, Jochen Kopelke, hat vor kurzem gesagt, Zitat, die steigende Zahl der Messerangriffe ist trotz aller statistischen Unschärfen der polizeilichen Kriminalstatistik ein ausreichender Beleg dafür, dass dieses Tatmittel zunehmend zu einem Problem wird. Zitat Ende. Stimmen Sie ihm zu?
Also wenn man das bundesweit betrachtet, kann man sich dem auf jeden Fall nur anschließen. Auch die Statistik Gewalt gegenüber Polizeibeamten weist das so aus. Also insgesamt gibt es eine große Zunahme an Taten gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da spielt auch das Messer eine Rolle. Und wir haben durchaus auch sehr viel Respekt vor dem Messer, weil eben die Folgen so schlecht einschätzbar sind.
Herr Bayer, Jochen Kopelke spricht von statistischen Unschärfen. Das hört man ja öfter, auch aus der Wissenschaft. Wir wissen viel zu wenig über Messergewalt. Stochern im Nebel, wie kann das denn sein?
Ja, in den letzten Jahren gab es einfach noch keine systematische Erfassung von Messerkriminalität in der Kriminalstatistik. Das hat sich mittlerweile geändert. Gleichzeitig, so eine Änderung in der Kriminalstatistik braucht Zeit. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt haben, sind tatsächlich immer noch mit Unsicherheiten verbunden. Ich denke aber, in den nächsten 2-3 Jahren werden wir eine verlässliche Grundlage zur Messerkriminalität haben.
Sie sagen, die Zahlen sind noch nicht so ganz verlässlich. Jetzt heißt es aus dem Innenministerium von Baden-Württemberg, für das Jahr 2023 zeichne sich ein Anstieg der Messerangriffe ab, auch bei der Anzahl der dabei verletzten Personen. Niedersachsen meldet ein Plus von rund 9%. Bei der Bundespolizei liegt der Anstieg der Messerstraftaten bei fast 30%. Wie deuten Sie denn, bei aller Vorsicht, diese Zahlen? Ist das ein Trend nach oben?
Ja, die Spannbreiten zeigen ja schon, dass es scheinbar unterschiedliche Zählweisen gibt. Aus meiner Sicht fügen sich aber diese Zahlen in andere ansteigende Gewaltzahlen, die wir für Deutschland, für einzelne Bundesländer sehen. Beispielsweise in der vergangenen Woche sind wieder Kriminalstatistiken in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein erschienen. Die zeigen, Gewaltkriminalität nimmt zu, insbesondere auch Jugendgewalt nimmt zu, was uns Sorgen macht. Von daher ist es durchaus in einer Trendbewegung. Es ist aber noch zu früh, um das jetzt zu dramatisieren. Es ist richtig, dass wir es thematisieren, aber es geht nicht darum, jetzt Angst zu schüren.
Herr Mansur, hat die Politik, haben die Behörden vor dem Phänomen Messergewalt zu lange die Augen verschlossen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir Schwierigkeiten haben, bestimmte Themen offen anzusprechen und zu diskutieren. Wahrscheinlich werden wir auch später über die Täter auch sprechen, woher sie kommen, was ist ihre Tatmotive. Ich glaube, dass solche Themen auch sehr schnell von Rechtsextremisten besetzt werden und dann fehlt uns in der Mitte der Gesellschaft die Sprache, um das zu thematisieren und vor allem um Analysen zu betreiben, um Lösungen näher zu kommen. Es geht natürlich nicht um Pauschalisierung, es geht nicht um Stigmatisierung, sondern es geht darum zu verstehen, was bewegt Menschen, solche Straftaten zu begehen und wie können wir diese Menschen auch präventiv erreichen.
Hm. Herr Bayer, was man feststellen kann, das Thema Messergewalt ist extrem politisiert. Keine Legislaturperiode, ohne dass die AfD in Landtagen oder im Bundestag eine kleine Anfrage zu dem Thema stellt. Sind vor dem Hintergrund die lückenhaften Zahlen nicht umso fataler, ja geradezu Wasser auf die Mühlen der Populisten, weil bei böswilliger Leser der Eindruck entstehen kann, hier wird was vertuscht, die Regierenden wollen ein Problem verharmlosen?
Ja, die Anfragen der AfD ziehen ja genau darauf ab, dass, wenn man sich die bisherigen Zahlen anschaut, dass Personen ausländischer Herkunft überrepräsentiert sind. Das ist auch so, das sollte man auch gar nicht wegdiskutieren. Wir müssen aber die Hintergründe verstehen. Wir müssen die Ursachen für eine höhere Belastung verstehen. Das heißt, auch in der Wissenschaft dürfen wir uns nicht scheuen, wie Herrn Mansour gerade angesprochen hat, diese Fragen zu stellen, diese Fragen zu diskutieren, aber auf eine sachliche Ebene zu heben, weil es gibt Erklärungen für diese Zahlen, die wir haben, für diese Hörbelastung, die wir haben.
Aber dann lassen Sie uns mal auf die Gründe schauen, Herr Mansour, ob ich ein Messer als Waffe benutze oder nicht. Ist das eine Frage meines kulturellen Hintergrunds, meiner Sozialisation?
Nein. Ich glaube, das hat viel mehr mit Persönlichkeitsstrukturen, mit Vorstellungen von Männlichkeiten, Umgang mit Kränkung, mit Minderwertigkeitskomplexe, mit Jugendkultur insgesamt. Und das ist, glaube ich, eine der großen Probleme, die wir gerade haben. Das bedeutet, in manchen Schulen in Berlin und in Frankfurt gehört der Messer dazu, um sich zu behaupten, um sich als männlich darzustellen, um Stärke zu zeigen. Und ich glaube, darüber müssen wir offener diskutieren und vor allem nochmal Lösungen zu suchen, um genau diese Gruppe auch zu erreichen und ihnen andere Mittel zu vermitteln, Probleme zu lösen und Konflikte aus dem Weg zu gehen.
Der Einsatz von Messern fängt ja mit dem Mitführen von Messern an und das ist tatsächlich ein Stück weit zu einer Mode unter Jugendlichen geworden. Wir können sagen, mit Befragungen, etwa jeder zehnte männliche Jugendliche führt Messer mit sich, wenn er draußen unterwegs ist. Und das hat nichts mit Unsicherheitsgefühlen zu tun. Häufig wird das ja als Begründung erwähnt. Man hat Angst, dass man angegriffen wird. Das kann man eigentlich zur Seite schieben. Es sind tatsächlich, was Herr Mansour sagt, bestimmte Bilder von Männlichkeit, die in der Jugendkultur, in der Jugendgruppe gelebt werden, wo es ein Symbol ist, seine Männlichkeit mit einem Messer zu unterstreichen, ist ja auch recht einfach, man kommt an die Messer gut ran. Da hat sich eine Dynamik entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben auch schon vor Corona darauf hingewiesen, das ist nicht erst seit heute, diese Messerthematik in der Diskussion. Wir haben es aber irgendwie noch nicht ganz geschafft, hier den Hebel umzureißen.
Jetzt sind wir aber schon wieder weg vom Thema nicht ausländisch, ausländisch. Frau Loth, wie erleben Sie das denn im Polizeieintag, wenn zum Beispiel die Parteivorsitzende Alice Weidel suggeriert, wenn sie von Kopftuchmädchen und Messermännern redet, die Zunahme von Messerangriffen sei kausal auf die Flüchtlingspolitik zurückzuführen. Mehr Flüchtlinge gleich mehr Messergewalt. Geht die Gleichung auf?
Also ich glaube, aus der polizeilichen Praxis kann man sagen, es hat was damit zu tun, wer verbringt denn seine Zeit draußen auf der Straße? Und wenn ich ein ordentliches Freizeitangebot habe und bin stark in Vereinsstrukturen vom Fußball bis zum Schwimmverein eingebunden, habe ich auch nicht so viel Leerlauf am Tag, um mich zu langweilen und mich draußen, ich sag mal, herumzudrücken. Wenn ich keine Angebote habe und bin wenig integriert und habe auch noch Langeweile und das könnte ja durchaus bei solchen Personengruppen auch so sein, dann ist so die Neigung, dass auf der Straße dann auch mal ein Streit ausbricht um irgendwas, vielleicht sogar was Belangloses, irgendwie auch etwas naheliegender, als wenn ich sehr stark beschäftigt bin und habe wirklich auch jeden Tag was zu tun. Ich glaube, das ist auch ein Erklärungsansatz und dann fallen halt eher im Stadtbild oder auch im Dorfbild eher junge Männer vielleicht auf, weil sie einfach auch dann eher so den Raum draußen suchen. Als die Frage ist ja auch, warum ist das eigentlich bei jungen Frauen nicht so, die Räumlichkeit nach draußen zu gehen, jetzt nicht in dem Maße suchen wie junge Männer.
Herr Mansour, überzeugt Sie das?
Ein wenig. Ich glaube, das hat doch mit gescheiterter Integration zu tun. Das hat doch mit Sprachlosigkeit zu tun. Wenn ich an meine ersten Jahre in Deutschland dann merkte ich schon, dass diese nicht fähig sein zu kommunizieren, nicht die Spracherwerb zu haben, um mich zu wehren, dazu führt, dass man aggressiver reagiert, um sich zu behaupten. Das ist eine Rolle. Das heißt, wenn wir von gescheiterter Integration, von nicht emotionaler Ankommen, von Unzufriedenheit in Deutschland, ob das dann zu Hause in den vier Wänden oder draußen stattfindet, ist es mir erstmal egal, aber da findet eine gewisse Aggressionen, die teilweise, natürlich, wir dürfen nochmal nicht verallgemeinern, aber wir reden nur von Straftätern. Und bei diesen Straftätern, die dann neu in Deutschland sind, die unzufrieden sind, die nicht angekommen sind, da ist natürlich eine gewisse Aggression, die mündet in Extremfällen auch mit Gewalttaten, übrigens gegen Ausländer. Das heißt, dass es auch irrevelierte oder Gruppen gibt innerhalb dieser Menschen, die dann dazu führt, dass sie dann gewalttätige Konflikte haben zwischen sich.
Ich würde gerne noch was ergänzen, wenn ich darf. Die Kriminologische Zentralstelle hat vor nicht allzu langer Zeit mal eine Analyse von Messerkriminalitätsgewalttaten vorgenommen, für Rheinland-Pfalz im Übrigen, und ist auch da zu dem Ergebnis gekommen, und das sollte man nicht ganz an die Seite drücken, dass etwas mehr als die Hälfte der Messerkriminalität von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit begangen wird und um die 40% von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Das heißt also, Täter, selbst noch Täterinnen, aber Täter sind auch recht häufige Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Deswegen ist für mich der Aspekt der Integration nicht so primär im Vordergrund, sondern wir müssen die Verhältnisse, die sozialen Lagen und insbesondere eben auch die Männlichkeitskonzepte, die dahinter stehen, die auch bei deutschen jungen Menschen, jungen Männern zum Tragen kommen, in den Blick nehmen. Und gleichzeitig, da möchte ich Frau Loth sehr zustimmen, gerade im Bereich Jugendkriminalität hat man es mit Gelegenheitskriminalität zu tun. Das heißt, dieses draußen rumhängen, wenig Ziel haben, wenig Freizeitstruktur haben, das ist schon etwas aus dem heraus Unsinn. Und hier bei Messerkriminalität redet man nicht mehr über Unsinn, hier redet man über schwere Straftaten, passieren können, weil man mit Gleichaltrigen in Gruppen, teilweise alkoholisiert, unterwegs ist. Und das ist immer gefährlich. Und eben auch mit Blick auf Messern, die sich heute dann häufiger in den Hosentaschen der jungen Männer befinden.
Ein kurzer Widerspruch bitte. Auch wenn es nur 40% Menschen ohne deutscher Pass in dieser Statistik oberrepräsentiert sind, dann ist das der Zahl natürlich im Vergleich zu ihren Zahlen in der Bevölkerung viel zu hoch. Und das bedeutet, darüber müssen wir reden. Und wenn wir von Deutsche ohne deutsche Staatsbürger sprechen, dann natürlich ist das auch ein Sammelbegriff von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Ausprägungen aus unterschiedlichen Kulturen. Also ich möchte gerne auch über den Faktor Kultur oder den Faktor Nationalität sprechen, weil ich glaube, das hat mit Sozialisation zu tun. Nochmal, ich rede nur über die Straftäter und nicht über das ganze Kultur. Aber gibt es Unterschied in der Ausprägung von Männlichkeit zwischen Menschen, die vielleicht in Deutschland sozialisiert werden, im Vergleich zu denjenigen, die aus Afghanistan oder Syrien kommen? Ich meinte ja, und darüber müssen wir sprechen. Und vor allem, mein Ziel ist so zu sprechen, dass wir nicht die gesamte Gruppe delegitimieren oder stigmatisieren, sondern indem wir diese Gruppe besser erreichen. Und ich glaube, man kann die Statistik so oder so interpretieren, aber die gibt ganz, ganz viele Hinweise über bestimmte Gruppen, die überproportional vertreten sind in der Statistik. Und da müssen wir die Sprache finden, um darüber zu reden.
Herr Mansour, eine kurze Nachfrage zum Thema Stigmatisieren und zum Thema Kultur. Wenn der Autor Wolfgang Keudel in der Weltwoche schreibt, Zitat, von Marokko bis Afghanistan ist der Dolch bis heute ein Symbol für Stolz und Ehre des Mannes. Zitat Ende. Ist das dann ein rassistisches Klischee oder beschreibt es die Realität?
Ja, weil das ist sehr verallgemeinert. Gehen Sie nach Oman oder nach Bahrain, da trägt jeder ein Messer und das ist wirklich ein Symbol, der gehört zu den sozusagen Staatsbild bei Männern und trotzdem gibt es da keine Straftaten mit dem Messer, sondern es wird als eine Art von traditionell Tradition wahrgenommen. Das heißt, es gibt noch einen Aspekt, noch einen Faktor, der dazu kommt und das meinte ich viel zu komplex, um das jetzt nur auf die Nationalität oder nur auf die Kultur. Aber wenn ich Männer beibringe, Probleme zu lösen, indem sie sich behaupten, Gewalt anwenden, indem Männlichkeit sehr toxisch gelebt wird in bestimmten Familien oder in bestimmten Kulturen, dann muss das erwähnt werden. Aber ich werde das nicht verallgemeinern wie der Herr. Hm.
Frau Loth, kann man das an dieser Stelle ergänzen? Messergewalt ist Männersache?
Nein, das ist es nicht ausschließlich. Das, wir haben noch jetzt überhaupt nicht gesprochen über die Messer, die eingesetzt werden. Wenn jemand auch gezielt sich zum Beispiel in einer Beziehung zur Wehr setzt, das ist, glaube ich, eine andere Tatgelegenheit als das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Also auch Frauen nutzen Messer, weil Messer nun mal halt verfügbar sind. Der Zugang ergibt sich genauso. Und im Übrigen, wenn wir heute Menschen antreffen mit Messern, sind das auch oft jetzt gar keine so besonders herausragenden Messer wie Butterfly-Messer oder solche Dinge, die ja auch alle im Waffengesetz geregelt sind, sondern oft einfach auch das schlichte Cuttermesser, also so ein Arbeitsmesser, weil sie einfach verfügbar sind. Und die kosten 2,50 Euro im Baumarkt und dann kann man die eben mitnehmen, wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt oder sie vielleicht irgendwie auch irgendwann vielleicht mal einsetzen gedenkt.
Mhm. Herr Bayer, wenn in Illerkirchberg ein Mann aus Eritrea eine 14-jährige Schülerin ersticht, wenn in Würzburg ein Somalier mit einem Messer Amok läuft und drei Männer tötet, wenn ein staatenloser Palästinenser im Regionalzug bei Brockstedt ein junges Paar ersticht, dann stürzen sich die Medien auf diese Fälle, leuchten die problematische Vergangenheit des Täters aus und diese besonders bestialischen Fälle, die bleiben dann bei den Leuten in Erinnerung. Verzerrt auch das unsere Wahrnehmung? Suggerieren Medien hier ein falsches Bild?
Naja, Medien bilden erstmal ab, was die gewisse Aufmerksamkeit erhält. Das kann man Medien nicht vorwerfen, dass sie das tun. Ich meine, dann sind teilweise zwei oder drei Opfer zu beklagen. Und es ist richtig, dass wir darüber reden. Es ist richtig, dass die Taten aufgearbeitet werden, dass auch daraus gelernt wird. Es hat sich nur in den letzten Jahren grundsätzlich etwas geändert. Es wird viel intensiver, langanhaltender über solche Delikte gesprochen,
geschrieben. In den sozialen Medien vor allem?
In den sozialen Medien gehen dann die Wellen ganz schnell sehr hoch. Es finden deutschlandweit Diskussionen darüber statt. Auch in der Schweiz im Übrigen werden diese Taten berichtet und beeinflussen auch hier in der Schweiz dann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Man spricht dann meistens wieder über diese Delikte, wenn dann die Gerichtsverfahren stattfinden. Das hält das immer so am Laufen, diese ganze Diskussion. Und dann entsteht natürlich der Eindruck von einer Riesenwelle an Messerkriminalität und hier dann noch verbunden mit der Nationalität, mit der Herkunft, wo ich immer sage, Nationalität hilft uns am Ende wenig, diese Taten zu verstehen.
Herr Mansour,
einen Punkt noch, wir wissen, zum Teil stecken auch psychische Auffälligkeiten dahinter, die nicht rechtzeitig erkannt worden sind. Und das hat erstmal auch wenig mit Nationalität zu tun. Also es ist mir wichtig, dass wir hier auf die wahren, und eigentlich hat das Herr Mansour auch gesagt, auf die wahren Hintergrundmerkmale zu sprechen kommen. Und das sind nie Geburtsland oder Nationalität.
Man kann auch beide erwähnen, weil beide auch Faktoren sind, die man diskutieren muss. Übrigens, ich finde die mediale Auseinandersetzung enorm wichtig und richtig. Und wir wissen ja, dass Sicherheit eigentlich mehr ein subjektives Gefühl ist. Das heißt, wenn es irgendwo, das hat mit Statistik wenig zu tun, sondern mit das Gefühl, bin ich sicher, wenn ich U-Bahn fahre, bin ich sicher, wenn ich in Berlin am Alexanderplatz unterwegs bin. Und ja, ich erwarte von Menschen, die neu dazu gekommen, dass sie sich anders verhalten als in manchen solchen Fällen, wo es dann zu Gewalttat. Und das ist absolut in Ordnung, medial, aber auch in den sozialen Medien, das zum Thema zu machen. Also Menschen, die zu uns kommen, die hier Schutz suchen und die Mehrheitsgesellschaft von denen geschützt werden. Ich rede nochmal über die Straftäter, aber das ist absolut legitim, diese Auseinandersetzung zu finden. Das ist keine Panikmacher, sondern eine richtige Frage, die wir in der Mitte der Gesellschaft diskutieren sollen und nicht sie aus Sprachlosigkeit und Tabuisierung dann die Rechten zu geben und wir können und wollen dazu keine Stellung nehmen.
Das heißt, Sie halten es auch für richtig, in solchen Fällen die Nationalität des Täters oder der Täterin zu nennen?
Also wenn es eine Rolle spielt, dann ja. Und da spielt noch eine Sache eine Rolle. Ich meine, ich bin sehr oft auf X oder auf Facebook und den sozialen Medien. Und wenn die etablierten Medien, die natürlich die Differenzierung auch verpflichtet sind, wenn sie das nicht tun, dann entsteht natürlich Fake News und Desinformation, die in sozialen Medien da sind. Das heißt, die etablierten Medien sollten das tun, um manchmal sogar Fake News entgegenzusetzen und natürlich auch die Hintergründe zu beleuchten. Es gibt viele Gewalttaten, wo Nationalität überhaupt keine Rolle spielt. Aber wenn neue Leute, die neu in Deutschland Schutz suchen, dann Gewalttaten begehen, dann glaube ich, dass es absolut legitim, das zu erwähnen und darüber auch zu diskutieren.
Mhm. Frau Loth, nehmen wir mal den Fall des Somaliers, der in der Würzburger Innenstadt wahllos Passanten angegriffen hat. 3 Menschen starben, 9 wurden verletzt. Bei dem Täter wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Er wurde vom Gericht als schuldunfähig eingestuft und in die Psychiatrie eingewiesen. Das war ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation. Und ich stelle mir die Frage, und ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage auch stellen, für die Polizei, wie kann man die Bevölkerung eigentlich da besser schützen? Geht das überhaupt?
Dann wäre man ja bei der Frage, wie kann man besser helfen bei bekannt gewordenen Erkrankungen psychischer Art. Und mit solchen Menschen hat die Polizei auch tagtäglich zu tun, kann man durchaus sagen, weil diese Menschen halt vielleicht nach einer Behandlung auf einer Station natürlich irgendwann wieder rauskommen und dann vielleicht ihre Medikamente nicht mehr nehmen. Und dann fängt der Prozess wieder von vorne an. Das sind ja diese sogenannten Drehtürpatienten. Und da ist unser Gesundheitssystem oder Sozialsystem auch gefordert, diese Menschen intensiver zu betreuen und das einfach zu begleiten, dass sie sich in eine Behandlung begeben und auch in einer Behandlung bleiben, weil das wird ja ohne eine Hilfe dann auch nicht mehr völlig gesunden. Also ohne eine Tabletteneinnahme, natürlich unter einer ärztlichen Verordnung, kann dieser Mensch wahrscheinlich hundertprozentig nicht wieder genesen. Das ist alltägliches Brot, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen und sie dann halt wieder zur Raison zu bringen. Also es gibt auch Menschen, die wollen auch unbedingt eine Therapie, bekommen aber keinen Platz. Also das zeigt ja, das System richtig. In Deutschland hat nicht genug Therapieplätze, ob das jetzt ambulant ist oder stationär. An beiden gibt es Mangel, weil es gibt durchaus Menschen, die sehen das für sich ein und sagen, ich würde ja unheimlich gerne gehen, aber ich finde keinen Platz. In 3 Monaten ist der erste Termin. Was soll ich denn so lange machen? Die sind tatsächlich auch sehr verzweifelt.
Dürfte ich vielleicht ergänzen, weil ich auch in der Praxis viel mit dieser Frage arbeite. Aufgefallen sind diese Menschen nicht an dem Tag, als sie dann diese Straftaten begangen haben oder mit Messer auf andere Menschen losgegangen, sondern sie waren schon in unterschiedlichen Rahmen. Sie sind aufgefallen, die psychische Labilität war sichtbarer. Aber was wir beobachtet haben, ist eine gewisse Überforderung der Personal, ob das der Psychotherapeuten, der Psychologen, die Leute, die ihn auch sozusagen im Alltag auch begleiten. Und es ist enorm wichtig, genau diese Menschen auch eine gewisse Werkzeuge zu geben, das zu erkennen und auch Prozesse zusammen zu definieren, wo sucht man dann Hilfe, wo gibt man diese Alarmsignale. Und es geht nicht nur um psychische Labilität, sondern was wir in den letzten Jahren auch beobachtet haben, ist eine gewisse psychische Labilität gepaart mit einer gewissen Ideologie, wenn wir jetzt an Hamburg zum Beispiel denken oder an Würzburg denken, wo auch eine gewisse Radikalisierung, vor allem eine individuelle Radikalisierung stattfand. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft besser uns vorbereiten auf solche Fälle und vor allem die Fachpersonal besser ausbilden, fortbilden, um das zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können.
Herr Bayer, was sagt der Gewaltforscher? Wie kriegen wir das Problem in den Griff?
Wenn ich die Antwort hätte. Die eine Antwort gibt es nicht, die Best Practice gibt es nicht. Aber man sieht schon, wir sprechen hier über ganz verschiedene Phänomene von Messergewalt. Eine Person, die psychisch auffällig ist, Jugendliche, die so ein Stück weit aus der Situation heraus das Messer einsetzen. Dann die häusliche Gewalt, die auch schon angesprochen wurde, die wieder ganz andere Dynamiken kennt. Und diese verschiedenen Situationen brauchen verschiedene Ansatzpunkte. Also bei Jugendlichen ist es im Zweifelsfall noch am einfachsten, weil das nur bedeutet, wir müssen rechtzeitig in Schulen, Grundschulen, weiterführenden Schulen Gewaltpräventionsprogramme fahren, wir müssen Empathie, Selbstkontrolltrainings fahren, wir müssen Männlichkeitsnormen adressieren. Da sind wir ein Stück weit dran, aber das ist natürlich eine Mammutaufgabe bei so vielen Schülerinnen und Schülern in Deutschland. Wenn wir jetzt gerade über Geflüchtete und psychische Auffälligkeiten reden, hier in der Schweiz, wir gehen noch einen weiteren Weg. Beispielsweise gibt es hier viele eritreische Geflüchtete, auch teilweise mit psychischen Erkrankungen. Und da setzen wir andere eritreische Geflüchtete, die schon länger hier sind, als Brückenbauer ein, die dann wirklich gute Arbeit machen, das System verständlich zu machen für die neu hierher gekommenen, mit psychischen Auffälligkeiten hierher gekommenen Personen. Also wir müssen da ein paar unkonventionelle neue Wege beschreiten, glaube ich. Mhm.
Frau Loth, wenn wir nochmal auf die Tatwaffe schauen, das Messer, das ist ja generell die Krux bei Messergewalt, ein normaler Alltagsgegenstand, den jeder von uns zu Hause hat, der lässt sich blitzschnell in eine Waffe verwandeln. Es gibt Messer, die fallen unters Waffenrecht, sind also verboten in § 42a, da steht, Zitat, es ist verboten, Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, sogenannte Einhandmesser oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm zu führen, Zitat Ende. Und trotzdem ist es ja so, im Zweifel kann auch ein Teppichmesser mit einer 2 cm langen Klinge tödlich sein.
Ja, Sie haben es ja selber schon gesagt, also das Führen ist verboten, also deshalb kann ich es kaufen. Und wenn ich es gekauft habe und vielleicht in so einer Ausnahmesituation stecke, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine schwierige Trennungssituation, ne, und da gibt es Streit, dass ich dann in mein Komödchen gehe und es raushole, ist halt auch noch nicht ausgeschlossen. Aber tatsächlich ist jedes Messer ab einer gewissen Größe, und ich rede jetzt nicht vom Mini-Taschenmesser, sondern ab 3 cm, ist ein gefährliches Messer, wenn ich es entsprechend nutze. Ja, und deshalb kann das Waffenrecht nicht vollumfänglich wirken, weil Messer einfach überall verfügbar sind. Und immer wenn das Waffenrecht, das ist ja schon einigermaßen scharf, aber wenn das Waffenrecht umfänglich etwas regelt, dann findet die Wirtschaft etwas Neues und es kommt ein neues Produkt auf den Markt und das Waffenrecht muss wieder angepasst werden. Mhm. Und wir haben noch lange nicht die Küchenmesser, die nämlich in den häuslichen Situationen natürlich die größte Gefahr darstellen. Das Küchenmesser ist immer verfügbar, das werden wir auch nie verbieten können, das ist ja völlig unrealistisch.
Also kriegen wir das Problem durch Verbote nicht aus der Welt?
Voll und gänzlich natürlich nicht. Mhm. Ja, also man kann damit gewisse Veranstaltungen zum Beispiel schützen, Versammlungen schützen, da sind sie ja auch verboten. Das Führen halt, ne, kann ich eindämmen, aber ich kann es nicht wegbekommen aus der Welt.
Ja, Sie sprechen das an, das Führen von Waffen ist in bestimmten Räumen im öffentlichen Raum verboten, sogenannte Waffenverbotszonen, wie es sie zum Beispiel in der Stuttgarter Innenstadt gibt oder seit kurzem auch in Mannheim. Da sind Messer verboten, deren Klinge länger ist als 4 cm. Mal abgesehen davon, Herr Bayer, dass hier Freiheitsrechte eingeschränkt werden, was bringen solche Zonen?
Das ist eine gute Frage, wofür eigentlich Wissenschaft da sein sollte, diese Verbotszonen zu evaluieren. In jüngster Zeit gibt es 2 solcher Evaluationen. Einmal wurde das in Leipzig getan und einmal, jetzt ganz frisch, glaube ich, erst vergangene Woche erschienen, in Wiesbaden. Und nicht ganz überraschend widersprechen sich solche Evaluationen. Die Wiesbadener Evaluation ist zu dem Ergebnis gekommen, doch diese Verbotszonen verhindern anscheinend, dass schwere Gewalt in diesen Verbotszonen passiert. Es wurden viele Kontrollen vorgenommen, wurden viele Messer abgenommen. In Leipzig hingegen ist man nicht zu so einem positiven Ergebnis gekommen. Ich denke, wir sollten damit weiter probieren, sollten das genau beobachten und dann möglicherweise, Sie sagen gerade mit Stuttgart, mit Mannheim, noch mehr empirische Evidenz sammeln, um zu sagen, was können diese Zonen, was können sie nicht. Wenn es ganz schlimm in einem Gebiet ist, finde ich, ist das Erste, was man machen sollte. Aber ich finde, man sollte dann auch wieder die Verbotszone zurücknehmen, wenn sich die Dinge befrieden.
Frau Loth, was sind da Ihre Erfahrungen?
Also ich kenne es aus Rheinland-Pfalz nicht. Wir haben ja schlicht keine. In Baden-Württemberg gibt es ja schon einiges an Erfahrungen. Und in Hessen, also in Wiesbaden und auch Frankfurt. Und die Gewerkschaftskollegen in Hessen haben sich das auch stark eingefordert, weil Frankfurt die Situation einfach nun mal auch besonders ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu Rheinland-Pfalz. Dort war geografisch auch recht gut herausfindbar, dass in bestimmten Zonen gewisse Auffälligkeiten geherrscht haben. Das ist anders als in so einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz, wo wir doch eher von kleineren Zahlen sprechen, zum Beispiel für den Raum Mainz oder den Raum Ludwigshafen. Wir haben ja auch Oberzentren, aber naja, im Vergleich zu Frankfurt relativiert sich dann noch ein bisschen was. Und deshalb ist es für uns aus der Sicht auch des Arbeitsschutzes für unsere Kolleginnen und Kollegen, ja, darum geht es uns ja auch, ne? Also jeder wird kommt in die Gefahr. Und wir sorgen uns ja um die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen. Und da ist auch jedes Messer weniger das gute Messer.
Weil sie müssen die Kontrollen durchführen, damit die Abschreckung funktioniert.
Naja, im Frankfurter Bahnhofsviertel sind die Kollegen sowieso und sind natürlich da auch froh um jedes Messer, was nicht mitgeführt wird. Und deshalb kommt einem das natürlich sehr zu Pass. Die Kriminalität insgesamt muss kontrolliert werden. Und wenn man da sagen kann, es reduziert sich das Potenzial, was mitgeführt wird, würde sich ja auch Schusswaffen beziehen. Also da wird ja auch kontrolliert, wenn ich jemanden antreffe, dann ist das auf jeden Fall ein Bonus. Und wir setzen uns ja auch an der Stelle dafür ein, dass der Arbeitsschutz halt auch gelebt wird, was auch Ausrüstung auch angeht. Also unsere Weste, taktische Hülle hat auch einen gewissen Stichschutz oder die Handschuhe, dass man versucht, was einzukaufen, was schnitthemmend ist. Dafür setzt sich ja eine Gewerkschaft ein und deshalb sind solche Waffenverbotszonen natürlich auch folgerichtig.
Herr Mansour, wie sehen Sie das? Geht es bei diesen Zonen weniger um die Objektive, sondern mehr um das, was Sie vorhin schon angesprochen haben, mehr um die gefühlte Sicherheit der Bevölkerung?
Absolut. Ich glaube, jedes Problem, das wir in dieser Gesellschaft haben, kann man nur auf zwei Ebenen betrachten und auch lösen. Einmal ist die Präventionsarbeit, also das heißt, dass Vermittlung von Werkzeuge, um Gewalt einfach abzubauen. Und das zweite ist Repression. Das heißt, der Rechtsstaat muss auch selbstbewusst auftreten und das auch verlangen. Und ich verlange natürlich als Rechtsstaat von den Menschen, dass sie an den U-Bahnen, dass sie in Bussen, in Bahnhöfen ohne Messer dann unterwegs sein sollen, weil es auch keinen Grund gibt, egal ob das 2 oder 6 Zentimeter lang, es gibt in Deutschland keinen Grund, eine Waffe, ein Messer mitzuführen.
Jetzt sind Innenstädte, Bahnhöfe, Kriminalitätsschwerpunkte das eine. Wir haben aber, Herr Bayer, schon über einen anderen Schauplatz gesprochen, nämlich die Schulen, die mittlerweile auch ein großes Thema sind. In Pforzheim wurden vor kurzem 2 Schüler bei einem Messerangriff verletzt. In Wuppertal, der Fall ging bundesweit durch die Schlagzeilen, ging ein 17-Jähriger mit einem Klappmesser auf seine Mitschüler los. Was ist denn da los?
Ja, auch hier aufpassen. Einzelfälle versus was ist die generelle Situation? Es gibt tatsächlich aus meiner Sicht sehr verlässliche Statistiken zu Gewalt an Schulen, insbesondere auch zu Gewalt, die in Frakturen, in schweren Verletzungen geendet haben. Und da muss man sagen, da ist tatsächlich in den letzten Jahren kein starker Anstieg feststellbar, wie in der Kriminalstatistik, wo er feststellbar ist. In der schulbezogenen Statistik ist er nicht feststellbar. Das heißt, es gibt so den Trend, eher von der Schule weg, eher in den Freizeitbereich die Gewalt zu verlagern. Gleichfalls solche Beispiele, wie Sie sie jetzt genannt haben, zeigen natürlich Ort der Schule. Die Schule ist ein Ort, wo Jugendliche sich befinden, wo sie dann natürlich auch ihre Konflikte austragen und wo sie bestimmte Ideen, wie man solche Konflikte austrägt, auch mit reinbringen. Also deswegen auch das Messer mit reinbringen.
Das heißt, was man früher mit Fäusten geregelt hat, da kommt heute eher das Messer zum Einsatz?
Na, ich bin noch, wie gesagt, für den schulischen Raum bin ich da ein bisschen optimistischer als den Freizeitraum insgesamt, weil Befragungsstudien zeigen, dass ein Messer mit an die Schule genommen wird. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Er wird eher im Freizeitbereich getragen. Von daher, ja, Lehrer werden sagen, es ist Trauer geworden an den Schulen, das ist es ist sicherlich, aber dass wir jetzt eine Messerepidemie an Schulen hätten, das entspricht den Daten, die wir haben, eigentlich nicht.
Der Sozialforscher Dirk Lüttke von der Universität Augsburg, der hat in einer Studie gezeigt, dass mittlerweile jede 5. Jugendliche ein Messer mit in die Schule nimmt. Herr Mansour, warum ist das so? Warum haben junge Menschen offenbar das Gefühl, dass sie sich bewaffnen müssten?
Na, diese Jugendkultur, diese Art von Männlichkeit, wo Schüler und Schülerinnen dazugehören wollen, sich behaupten wollen, da gehört auch eine gewisse Brutalität, eine gewisse Empathielosigkeit, eine gewisse Stärke zeigen dazu. Und Messer ist etwas, was das auch ermöglicht, also Angst machen gegenüber den anderen. Viele Schüler und Schülerinnen, mit denen wir arbeiten, sagen ganz, ganz deutlich, wir wollen keine Opfer sein, wir wollen nicht gemobbt werden, wir wollen nicht unterdrückt werden, wir wollen nicht geschlagen werden und alles präventiv, sage ich mal so, nehmen sie Messer mit, um sich zu behaupten. Das hat massiv zugenommen Und auf Herr Bayer nur kurz zu reagieren, was wir in Berlin in den letzten 3 Jahren beobachtet haben, ist, dass in den letzten 2 Jahren strafunmündiger Kinder in der Aggression, in der Gewaltstatistik überproportional vertreten sind, dass es massiv zugenommen hat, dass Kinder auch Gewalttaten begehen. Und ich glaube, aus psychologischer Sicht, das hat viel mit der Corona-Maßnahmen zu tun, mit Empathiedefizite, die sichtbarer geworden in den letzten Jahren, Vernachlässigung, Schule als Rahmen nicht da gewesen. Und das ist etwas, was wir massiv präventiv bearbeiten müssen, diese Kinder und Jugendliche erreichen müssen, weil vor allem natürlich in dieser Gruppe Repression nicht funktioniert. Und wenn wir das sozusagen nicht bearbeiten, dann werden wir auch in den nächsten Jahren einen massiven Anstieg an Gewalttaten in Grundschulen, und das dürfen wir nicht zulassen.
Hm. Herr Mansour hat ja völlig recht, das ist ein auffälliger Trend in der Kriminalstatistik, ein Trend der Vorverlagerung, nenne ich den. Das heißt, dass wir tatsächlich 10- bis 14-Jährige, wenn wir diese Altersgruppe betrachten, deutliche Anstiege haben und hier auch mittlerweile Niveaus haben, wie wir sie in der Vergangenheit noch nicht kannten. Bei Jugendlichen ist es eher so, dass wir die Jugendkriminalität derzeit noch unter dem ist, was wir vor 10, 15 Jahren in Deutschland kannten. Aber bei Kindern, nenne ich sie jetzt mal, bei Kindern ist es auffällig. Gleichzeitig ist mir aber auch hier wichtig, etwa 99% der 10- bis 14-jährigen Kinder werden nicht polizeilich registriert. Das heißt, wir reden auch hier über eine kleine Gruppe, die größer wird. Da ist das Messerthema nicht unbedingt im Vordergrund. Hier geht es teilweise wirklich um körperliche Gewalt, Körperverletzungen, teilweise aus Gruppen heraus. Schlimme Phänomene, wir müssen uns die angucken, aber bitte wiederum aufpassen, dass wir die vielen Kinder, die auf gutem Weg sind, dass wir die nicht irgendwie mit in Sippenhaft nehmen, wenn wir über solche Themen reden.
Absolut. Es geht um die Straftäter, um die Gewaltphänomene, aber nicht um allgemeine Jugend- oder Kinderphänomene.
Frau Loth, wie wird man dieser kleinen Gruppe, von der Herr Bayer redet, Herr?
Also die Schule ist natürlich ein ganz eigener Raum. Da haben wir auch als Polizei wenig Einblick, weil man dann erst gerufen wird, wenn es so richtig zur Sache geht. Vorher versuchen Schulen vieles selbst zu lösen, was ja auch gut und richtig ist, durch Integrationslehrerinnen oder Lehrer. Wir sind da eigentlich so aus meiner beruflichen Erfahrung zu der Drogenbeschulung, also welche Drogen gibt es, um möglichst gut aufzuklären und davon abzuhalten oder vielleicht auch mal zu Vorlesegeschichten. Also so präventive Formate machen wir in Schule durchaus, soweit es halt die Kapazitäten ermöglichen. Da wäre mehr Personal natürlich auch gut, aber das versuchen wir durchaus. Aber ansonsten sind wir tatsächlich erst auf dem Schulhof oder in der Schule, wenn es so richtig verrutscht ist. Also gern genommen ist auch, dann löst mal jemand das Pfefferspray aus im Klassenraum, ne, und 20 Kinder laufen beilend durch die Klasse. Das ist so ein gern genommener Witz. Aber sehr, sehr häufig oder eine besonders starke Zunahme kann ich da nicht feststellen. Aber ich glaube, auch da sind die rheinland-pfälzischen Schulen nicht die Berliner Schulen.
Mhm. Herr Bayer, Ihr Kollege, der bereits angesprochene Sozialforscher Dirk Lüdke, der hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, er befürchte, dass es in den kommenden Monaten weitere Fälle von Messergewalt an deutschen Schulen geben könnte. Zitat: Messergewalt hat sich für Jugendliche als mögliche Verhaltensweise etabliert. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, ist jetzt keine sehr, sehr kühne These, dass wir weitere Messergewalt sehen werden, weil die Messer in den Taschen der jungen Menschen sind. Und ja, um das zu erklären, habe ich mal gesagt, das ist eine Art Modeerscheinung. Und wie man eine Mode nicht wirklich erklären kann, wie sie zustande kommt, woher sie kommt, warum sie gerade bei jungen Menschen so erfolgreich ist, haben wir es bei dieses Messer mit sich führen auch mit einer Art Modeerscheinung zu tun. Und das wirklich das große Problem ist, ein Messer am Mann und eine Konfliktsituation, es ist so schnell gezogen. Die Jugendlichen, also mit denen ich gesprochen habe, keiner der Jugendlichen hat mir gesagt, ich nehme das Messer mit, um jemanden abzustechen oder um mal zu probieren, wie das denn ist, jemanden das Messer in den Rücken oder in den Bauch zu drücken. Sondern dieser Vorsatz ist nicht vorhanden, aber in der Eskalation, in der Dynamik eines Konfliktes ist es dann ganz schnell passiert und die Jugendlichen wissen gar nicht, wie einfach das dann tatsächlich ist, ein scharfes Messer jemanden reinzustoßen. und dann mit fatalsten Folgen, die das haben kann. Mhm. Von daher ist es wichtig, da dieses Bewusstsein noch stärker zu wecken bei jungen Menschen, was das bedeutet, und das aus den Taschen rauszukriegen.
Mhm. Also keiner will zum Opfer werden, aber manche werden zum Täter. Frage, was setzt man dem entgegen? Herr Mansour, Sicherheitspersonal auf Schulhöfen, Metalldetektoren am Eingang, kann das die Lösung sein?
Das ist eine sehr verzweifelte Lösung und ich hoffe, wir kommen nicht hin, sondern man kann ganz, ganz viel natürlich auch präventiv erreichen, indem man auf Augenhöhe Gespräche führt, Anti-Gewalt-Training betreibt, indem man in den Schulen die Lehrer und Lehrerinnen befähigt, solche Themen anzusprechen. Ich werde nicht von Modeerscheinungen sprechen, sondern von Jugendkultur, weil bei Jugendkultur wissen wir, woher das kommt. Das hat viel mit der Musik, mit der sie hören, das hat viel mit der Männlichkeitsbilder, mit den Vorbildern, die diese Jugendliche haben, mit das, was sie sein sollen und was sie nicht sein wollen. Und all das kann man natürlich präventiv bearbeiten. Natürlich auch die Impulsivität. Also wenn wir wissen, dass viele Messer tragen, aber eigentlich nie vorhaben, jemandem anzustechen und das kommt aus der Situation raus. Da reden wir hier von Konfliktbewältigung, von Impulsivität und die kann man natürlich auch präventiv behandeln, indem man dann diese Gespräche und diese Gewalt- oder Anti-Gewalt-Training auch in den Schulen führt. Also ich glaube, wir sollten das Gespräch mit dieser Generation suchen und Präventionsarbeit professionalisieren und das immer wieder zum Thema machen. Ob das von Leuten, die von außerhalb in den Schulen kommen oder der Lehrpersonal und die Pädagogen, die an den Schulen sind, die befähigt werden sollen, solche Themen anzusprechen.
Ich wollte noch kurz ergänzen, was man auf jeden Fall nicht verachten darf an Argumentation ist, dass es die kleine Gruppe an Menschen oft einfach auch wieder auffällt. Und also auch bei den Gewalttaten, die uns gegenüber passieren, da ist ein ganz, ganz großer Teil schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Und deshalb reagieren wir ja auch mit Programmen auf Mehrfach- und Intensivtäter, wie sie denn da genannt werden. Und dieser Gruppe muss man sich dann tatsächlich besonders annehmen. Und dann sind solche Aggressionstrainings unbedingt nötig, weil viele dann einfach auch mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten und Menschen verletzen oder bei Aggressionsdelikten auftauchen, weil sie offensichtlich nicht gelernt haben, ihre Wut und vielleicht auch Angst und was da alles ist im jugendlichen Alter oder im heranwachsenden Alter, damit umzugehen. Und diese Gruppe sollte man auf jeden Fall nicht links liegen lassen. Und auch, also ich habe das durchaus auch schon erlebt bei Gerichtsverfahren, naja, es ist nicht jetzt zweimal was passiert. Und also beim nächsten Mal, dann wird es aber wirklich auch noch Sozialstunden geben oder dies oder jenes. Das halte ich für nicht richtig, sondern nach der ersten Tat sollte tatsächlich auf jeden Fall eine Reaktion erfolgen. Und nicht nur der Finger, sondern auch eine Reaktion im Sinne von, wie kann ich denn mit Konflikten besser umgehen, um auch daraus was zu lernen, weil viele doch Wiederkundschaft werden.
Herr Bayer, in Großbritannien, wo das Thema Messergewalt bei Jugendlichen noch größere Ausmaße hat als bei uns, da setzt sich zum Beispiel der Schauspieler Idris Elba für ein schärferes Waffenrecht ein. Er fordert Jugendliche auf, ihre Messer wegzulegen. Elba, der ist ein Star, wie viele es vermutlich gerne wären. Cool, sexy, erfolgreich. Herr Mansour hat von Vorbildern gesprochen. Ist das der Typ Mann, der Kinder und Jugendliche erreicht? Ist das ein Weg, dass man Rollenvorbilder schafft?
Er ist natürlich sehr weit weg von der Lebenswelt vieler dieser Jugendlichen. Von daher schätze ich jetzt diesen präventiven Effekt gering ein. Gleichfalls zeigt das, wir müssen alle Register ziehen, die wir haben, um ein Thema anzufassen. Gewalt, Messer mit sich führen und so weiter. Das kann man nicht an eine Expertengruppe geben an die Schulen beispielsweise und sagen, Schulen, löst das mal für uns. Sondern es sind gesellschaftliche Probleme, die dahinter stehen. Und da ist es, ich finde, das ein toller Zug, dass sich auch bestimmte Vorbilder dazu bereit erklären, hier einen Beitrag zu leisten. Ich würde jetzt natürlich noch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Eltern, die Familien mit ins Boot nehmen. Da beginnt so vieles, sich negativ zu entwickeln, wenn Eltern nicht hinschauen, wenn Eltern desinteressiert sind, sich nicht interessieren, keine Zuwendung zeigen für ihre Kinder. Also auch die müssen ins Boot. Das heißt, es ist eine gemeinschaftliche Anstrengung, solche Moden oder Jugendkulturen, wir müssen auch uns gar nicht über die Begriffe streiten, Jugendkulturen Kulturen da auf einen guten Weg zu bringen. Und von daher ist das ein schöner Move von Herrn Elber, aber ich behaupte, der Effekt ist vernachlässigbar.
Bedroht, verletzt, erstochen. Was tun gegen Messergewalt? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum und das haben diskutiert Stefanie Loth von der Gewerkschaft der Polizei, der Gewaltforscher Dirk Bayer und der Psychologe Ahmad Mansur. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.